Ja, einen guten Abend auch von mir. Ich bedanke mich für die Einladung, hier in Herdorf sein zu dürfen. Und ich bin gespannt, was ich mit euch erlebe. Ich hoffe, dass ich hier nicht nur bin, um irgendwas abzuliefern, sondern dass ich Gemeinschaft mit euch haben darf und von euch lernen kann. Kurz zu meiner Person, weil ich noch nie hier war. Ich bin also 55 Jahre alt, bin seit 28 Jahren verheiratet mit meiner Frau Ute. Wir haben 6 Kinder, 4 Schwiegerkinder und seit 8 Wochen bin ich Großvater. Das ist etwas ganz Herrliches. Meine Frau hat einen ganz wesentlichen Anteil daran, dass ich durch die Gegend fahren kann, weil sie während der Zeit sehr viel leistet und das schätze ich sehr an ihr. Wir haben seit 15 Jahren ein Freizeitgelände im Norden Brandenburgs mit 55 Betten an einem See. Und wir hatten in diesem Jahr über 2000 Gäste, viele junge Leute, Kinder, Jugendliche, Familien, die zu uns kommen und wo wir unseren Glauben teilen können. Und das macht uns eine unbändige Freude. Nebenbei habe ich noch einen Verlag, einen Daniel Verlag. Das ist jetzt das 100. Buch herausgekommen, macht uns auch viel Freude, sodass ich schon mal Probleme habe, meine Freude zu sortieren. Ich möchte gerne mit euch einen Vers lesen aus dem Propheten Jesaja. Kapitel 51. Jesaja 51, Vers 2. Blickt hin auf Abraham, euren Vater, und auf Sarah, die euch geboren hat. Das war ein Vers, der hat mich nochmal sehr elektrisiert, mich mit dem Leben Abrahams zu beschäftigen. Da rechnest du ja nicht unbedingt mit, wenn du den Propheten Jesaja liest, dass du plötzlich in einen Vers kommst. Und da steht, blickt hin auf Abraham. Und das bedeutet ja, ich kann von Abraham sehr viel lernen. Und Abraham ist eine Person im Alten Testament, die mich fasziniert. Und ich habe viel von ihm gelernt und ich möchte einfach ein bisschen etwas weitergeben. Wir wollen ausführlich heute 1. Mose 12 lesen und auch ausführlich besehen. Und das Ziel ist, dass unser Glaube wächst, damit ihr wisst, warum ich hier bin. Ich möchte gerne, dass unser Glaube wächst. Und ich bin überzeugt, dass Glaube wachsen kann. Es ist ja etwas, was uns identifiziert. Also wenn dich jetzt jemand fragt auf der Straße, sagst du, ich bin ein Christ oder ich bin ein Gläubiger? Du bist ein Christ, ja. Na, bei uns sagt man mehr, ich bin ein Gläubiger. Und wenn man sagt, ich bin ein Gläubiger, dann sagt man ja eigentlich, ich werde gekennzeichnet durch Glauben. Also wenn du mich fragst, was mein Leben angeht, alles, was mein Leben ausmacht, ist, dass ich glaube. Also es gibt eine Dimension in meinem Leben und das ist Glaube. Und dann ist ja die Frage, was ist das eigentlich? Worin unterscheidest du dich jetzt von deinem ungläubigen Nachbarn? Und ich habe bei mir entdeckt, dass ich eigentlich ein ungläubiger Gläubiger bin. Also ich sage, ich bin ein Gläubiger, aber ich glaube oft nicht. Oder wie geht dir das? Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von diesem Jahr, wo ich nicht geglaubt habe. Nicht, dass ihr immer denkt, dass die hier vorne stehen, das sind so eine, denen fehlt bloß noch der Heiligenschein, ja? Also wir hatten eine Taufe und der junge Bruder, der getauft werden wollte bei uns im See, der kriegt eine Bibel. Jeder bekommt eine Bibel, der getauft wird, mit einem Namen. Und die haben wir bestellt bei einem Verlag, dass er uns den Namen darauf prägt. Die Neustädter können jetzt mal weghören, die kennen die schon. Und das war in einer Zeit, wo bei uns Poststreik war. War das bei euch auch in Neunkirchen? Bei uns hat die Post gestreikt. 4 Wochen, total. Wir kriegten keinen Brief, kein Paket, nichts. Und dann haben wir haben auch nicht gebetet, dass die Bibel kommen soll. Weil es war ja klar, sie kann nicht kommen. Es ist der Poststreik. Und die Taufe war angesetzt für Sonntag um 14:30 Uhr, 14.30 Uhr. Und es ist Folgendes passiert, dass am Sonntag um 14 Uhr ein Postauto kommt. Kommt ein gelbes Auto, ein T4, plötzlich bei uns aufs Grundstück gefahren. Und dieses Postauto, wir haben also zu dem Zeitpunkt schon Außenstände gehabt von 55 Paketen. Die hätten wir eigentlich kriegen müssen, ja. Die lagen alle irgendwo. Der kommt mit seinem VW-Bus und in dem VW-Bus liegt ein Paket. Und ich habe gesehen, das ist das Paket von der Bibel. Und der hält an, leiert die Scheibe runter, reicht mir das Paket raus und ich sage, was machen Sie denn hier am Sonntag um 14 Uhr? Und er sagte einfach nur lapidar zu mir, das soll ich hier abgeben. Da habe ich das Paket in der Hand gehabt, der leiert die Scheibe wieder hoch, fährt wieder weg, war er. Und dann stand ich da. Und hinterher kamen meine Kinder zu mir und sagten, Papa, noch nicht mal gebetet hast du dafür. Ja, die Kinder sind ja immer hellwach, gute Kritiker. Und die merken genau, wenn wir mal nicht beten, wir Alten. Und sie merken das ziemlich oft. Und jetzt ist ja die Frage, warum habe ich denn eigentlich nicht gebetet? Weil ich ja wusste, es geht nicht, ja? Und das ist ja mein Problem, was dein ungläubiger Nachbar auch hat. Der guckt ja auch nur bis zur Wand und der kann nicht weiter gucken. Aber wir Christen, wir können weiter gucken. Und ich hätte beten müssen. Ich hätte meinen Kindern noch eine herrliche Lektion zeigen können. Kinder, jetzt gehen wir auf die Knie und beten, dass die Bibel kommt. Und dann, zack, 14 Uhr kommt das Postauto. Da hätte ich doch da gestanden, wie der Gebet zählt. Ja? Aber Fehlanzeige, ich habe nicht gebetet. Und das Paket kam trotzdem. Und die Taufe haben wir den ganzen Sommer nicht vergessen. Wir haben nicht vergessen, dass der Jonathan getauft wurde. Und als er einigermaßen trocken war hinterher wieder, da haben wir ihm seine Bibel gegeben. Und da haben wir gesagt, Junge, mit der Bibel ist ein Wunder passiert. Gott hat jemand geschickt, damit du um drei deine Bibel hast heute. Wir sind die ungläubigen Gläubigen. Wir wollen jetzt 1. Mose 12 lesen zusammen. Und der Herr sprach zu Abram, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und Abram ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Und Lot ging mit ihm. Und Abram war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Und Abram nahm Sarai, seine Frau, und Lot, seines Bruders Sohn, und alle ihre Habe, die sie erworben, und die Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten. Und sie zogen aus, um in das Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land Kanaan. Und Abram durchzog das Land bis zu dem Ort Sichem, bis zur Terebinte Mores. Und die Kanaaniter waren dort im Land. Und der Herr erschien dem Abram und sprach, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Und er baute daselbst dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Und er brach auf von dort nach dem Gebirge ostwärts von Bethel und schlug sein Zelt auf, Bethel gegen Westen und Ai gegen Osten. Und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Und Abram zog fort, immer weiter ziehend, nach dem Süden. Es entstand aber eine Hungersnot im Land und Abram zog nach Ägypten hinab, um sich dort aufzuhalten, denn die Hungersnot war schwer im Land. Und es geschah, als er nahe daran war, nach Ägypten zu kommen, da sprach er zu Sarai, seiner Frau, siehe doch, ich weiß, dass du eine Frau bist, schön von Ansehen. Und es wird geschehen, wenn die Ägypter dich sehen, so werden sie sagen, sie ist seine Frau. Und sie werden mich erschlagen und dich leben lassen. Sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir wohlgehe um deinetwillen und meine Seele am Leben bleibe deinethalben. Und es geschah, als Abram in Ägypten ankam, da sahen die Ägypter, dass die Frau sehr schön war. Und die Fürsten des Pharao sahen sie und priesen sie dem Pharao. Und die Frau wurde in das Haus des Pharao geholt. Und er tat Abram Gutes um ihretwillen und er bekam Kleinvieh und Rinder und Esel und Knechte und Mägde und Eselinnen und Kamele. Und der Herr schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais Willen, der Frau Abrams. Und der Pharao ließ Abram rufen und sprach, was hast du mir da getan? Warum hast du mir nicht kundgetan, dass sie deine Frau ist? Warum hast du gesagt, sie ist meine Schwester, so dass ich sie mir zur Frau nahm? Und nun siehe, da ist deine Frau, nimm sie und gehe hin. Und der Pharao entbot seinetwegen Männer und sie geleiteten ihn und seine Frau und alles, was er hatte. Die Geschichte Abrahams befindet sich in einem Buch der Bibel, was ein besonderes Buch ist. Wenn man die Bibel liest, dann merkt man, dass das erste Buch Mose das Buch der Anfänge ist. Und in diesem Buch gibt Gott uns ganz wichtige Informationen. Es ist ein grundsätzliches Buch und ich empfehle jedem, vor allen Dingen den jungen Leuten, das gut zu studieren und zu lesen. Und man kann dieses Buch sehr leicht in zwei Teile teilen. Es sind erst die Kapitel 1 bis 11 und dann die Kapitel 12 bis 50. Und das Interessante ist, dass in den ersten 11 Kapiteln uns 4 Ereignisse mitgeteilt werden und in dem zweiten Teil dieses Buches werden uns 4 Biografien erzählt, sodass man sieht, dass Gott in einer Hinsicht den Fokus legt auf Ereignisse. Er ist der Herr über die Ereignisse und er teilt uns die Schöpfung mit, er teilt uns den Sündenfall mit, er teilt uns die Sintflut mit und er teilt uns den Turmbau zu Babel mit. 4 Ereignisse. Und das sind 4 Ereignisse, die ja unser Leben sehr prägen. Also wenn wir wissen wollen, wo wir herkommen, wo wir hingehen, müssen wir die ersten 3 Kapitel dieses Buches lesen. Und ich finde das so faszinierend, dass Gott uns in einer sehr einfachen Sprache grundsätzliche Dinge mitteilt. Wer unser Schöpfer ist, wer ich bin, wozu ich geschaffen bin, was mein Problem ist, wie Menschen zusammenleben sollen. Das regelt Gott in 3 Kapiteln und dann ist er damit fertig. Und dann wissen wir zum Beispiel sehr genau, dass Gott die Ehe wichtig findet. Und ich bin so ein Ehereiter, ja. Also ich ermutige sehr, dass wir unsere Chance nutzen, als Christen gute Ehen zu leben, weil das ein Riesenzeugnis nach außen ist. Ihr wisst ganz genau, dass wir Kopf stehen in unserer Gesellschaft, dass es wirklich Kräfte gibt, die Ehe absolut abschaffen wollen und dass das der Untergang für jedes Volk ist. Und wir wissen auch, wenn wir verheiratet sind und Gott uns die Gnade schenkt, dass wir eine gute Ehe haben dürfen, dass die Ehe ein Stück Himmel ist. Und das müssen wir nach außen tragen. Wir müssen den Leuten sagen, besucht uns, kommt einfach zu uns, esst mit uns Abendbrot, fragt uns, was ihr wollt. Also einfach nur transparent sein. Wir waren gestern Abend noch eingeladen bei ungläubigen Nachbarn in unserer Gegend. Die Leute werden langsam offener und wir haben die bestimmt schon 10-mal eingeladen, aber an diesem Montag rufen sie uns an und sagen, würdet ihr auch mal zu uns kommen? Ja, ich sage, klar, jederzeit, wenn es was Gutes zu essen gibt, zum Abendbrot, kommen wir. Und dann waren wir da eingeladen und dann sitzen wir da und der Mann, der hat bei uns schon mal so ein bisschen Maurerarbeiten geholfen und der wusste, wir beten immer vorm Essen und reden auch schon mal ab und zu über Gott. Und dann saßen wir zu 5, also unser Jüngster war noch mit und dieses Ehepaar und wir. Und der fing nicht an zu essen. Und dann sagt er, ja, Klaus, mach das ruhig so, wie bei dir zu Hause, so mit dem Beten und so. Na, ich sag, du, ich bin hier zu Besuch. Du bist hier der Hausherr. Nee, mach das mal so. Und dann haben sie langsam erzählt, dass sie sehr nachdenklich werden und dass sie älter werden und dass sie das so seltsam finden, dass wir ja eigentlich ganz normal im Kopf sind, aber trotzdem so seltsame Sachen machen wie beten. Und das hätten sie noch nie gesehen. Und dann kannst du den Leuten erzählen, dass wir nichts Seltsames machen, sondern das ist doch das Normalste von der Welt. Es gibt doch einen Schöpfer. Es gibt doch jemand, der dich gemacht hat. Und dann bist du bei 1. Mose 1. Und dann erzählen sie, dass ihre Kinder alle zerbrochene Beziehungen haben und sie sind traurig darüber und sie fragen sich, Klaus, gibt es irgendwie eine Lösung dafür? Und diese Trauer haben wir inzwischen auch im christlichen Bereich. Und trotzdem sagen wir, ja, wir haben eine Lösung dafür. Also das erste Buch Mose fasziniert mich. Und wenn man jetzt denkt, dass Gott in diesem Buch so grundsätzliche Dinge uns mitteilt, wie Schöpfung, Ehe, Sündenfall, wo kommt das Böse her? Wo kommen unsere unterschiedlichen Sprachen her? Und dass dann plötzlich am Ende des 11. Kapitels so eine Unterbrechung kommt und dann ändert sich der Ton in diesem Buch und plötzlich ist das wie so ein, da geht so ein Scheinwerfer an und dann geht es Gott nicht um die ganze Welt, es geht nicht um alle Menschen, es geht nicht um die Sintflut, sondern es geht plötzlich um eine Person. Und plötzlich erzählt dann Gott in den Kapiteln 12 bis 50 in aller Ausführlichkeit 4 Biografien. Und gerade die Biografie von Josef, die ist ja so detailliert mitgeteilt, dass ich mich lange Zeit gefragt habe, was soll denn das im ersten Buch Mose, wo es um so grundsätzliche Dinge geht? Warum muss ich denn da die ganze Familiengeschichte wissen und wann der Becher oben drinne war und da wieder und dann sind sie da wieder hin und dann haben sie wieder Hunger gekriegt, dann gingen sie da wieder. Und heute finde ich das so schön. Man kann erstmal aus dieser Einteilung des ersten Buches Mose eine Sache lernen. Die erste Sache, die wir lernen, ist die: Gott regiert. Das lerne ich aus den ersten 11 Kapiteln des ersten Buches Mose. Es gibt 3 Psalmen, an die möchte ich euch mal erinnern. Das sind die Psalmen 93, 97 und 99. Die haben einen gleichen Anfang. Und der fasziniert mich, gerade wenn ich heute die Zeitung lese oder in den letzten 14 Tagen Zeitung gelesen habe. Man soll ja mindestens 10-mal so viel Bibel lesen wie Zeitung lesen. Das wird man nämlich verrückt, ja. Und deswegen empfehle ich euch, studiert mal diese drei Psalmen. Und die beginnen mit einem Fanfarenstoß. Und der Fanfarenstoß heißt, der Herr regiert. Und da denke ich immer, sehr gut, der Herr regiert. Psalm 93, Psalm 97, der Herr regiert. Psalm 99, der Herr regiert. Glaube bitte nicht, dass der IS regiert. Der Herr regiert, nach wie vor. Und der Herr hat dein Leben in der Hand und der Herr hat alles in der Hand, was in der Welt passiert. Der Herr regiert, nach wie vor. Und das gibt uns so einen Frieden und so eine Ruhe. Wir haben bei uns auch zwei alte Brüder und die können, also wir haben die sehr lieb, aber die sind sehr beeindruckt durch das, was im Moment so passiert. Und sie haben immer Angst, dass jetzt demnächst gleich ganz viele Flüchtlinge bei ihnen vor der Tür stehen und so. Ich sage, ihr könnt ganz beruhigt sein. Wenn welche kommen, ihr habt noch so viel im Kühlschrank, ihr könnt denen erstmal was zu essen geben. Das ist nicht unser Problem. Unser Problem ist, dass wir uns von den Tagesereignissen so in Beschlag nehmen lassen, dass wir vergessen, dass der Herr regiert. Und er regiert wirklich. Das eine, das lerne ich aus Kapitel 1 bis 11. Ich habe einen großen Herrn und dem geht nichts, entgleitet nichts aus den Händen. Aber das zweite, was mich genauso glücklich macht, ist, dass dieser Gott, der so groß ist und der allmächtig ist und allwissend ist und allgegenwärtig ist, der kümmert sich jetzt um Klaus Günschel. Und das ist doch was, das kannst du überhaupt nicht verstehen, oder? Der kümmert sich um dich, jetzt kannst du deinen Namen einsetzen. Und der hat einen Menschen im Fokus, Abraham. Und der fängt jetzt seine Geschichte mit Abraham an. Und es scheint so, als ob Gott alles andere überhaupt nicht interessiert. Die Völker haben ja alle noch gelebt, Kanaan hat gelebt. Und das Volk, aus dem der Abraham kam, nämlich in Ur und Chaldea, da gab es Millionen von Menschen. Aber im Moment interessiert Gott es nicht. Gott redet zu Abraham und Gott hat seine Geschichte mit Abraham. Und aus der Geschichte wollen wir etwas lernen. Also nochmal. Es ist gut, sich einzuprägen, dass ich weiß, dass der Herr regiert. Gott ist unendlich groß und Gott hat trotzdem die Fähigkeit, sich um mich zu kümmern. Und das gibt mir sehr viel Vertrauen, zum Beispiel zu beten. Wenn ich das weiß, dass Gott mich wirklich hört, dann bete ich doch mehr, oder? Dass er sich wirklich für meine Belange interessiert, dass er mir zuhört, dass er einen Postboten schickt und mir die Bibel bringt. Da denke ich, das ist doch nicht wahr. Das macht mich sehr glücklich. Es macht mich sehr glücklich, dass ich einen Gott habe, der die Fähigkeit hat, sich um das Große zu kümmern und auch die Fähigkeit hat, sich um das Kleine zu kümmern. Wir haben gerade hier einen Bruder erzählt, dass es hier irgendwie eine Firma gibt mit ganz vielen Angestellten. Und da hat natürlich so ein Firmenchef viel zu tun. Ja? Und trotzdem kommt er ab und zu mal in sein Labor und sagt ihm guten Tag und spricht ihn mit seinem Vornamen an. Also möge es weiterhin so sein, ja. Es ist fast ein bisschen himmlisch, so eine Zustände. Ja? Meistens kommen die Chefs nicht mehr zu dem gemeinen Fußvolk runter. Bei Gott ist es wirklich perfekt. Er ist der große Chef. Und er kommt jeden Tag nicht nur bei dir vorbei und weiß deinen Vornamen, sondern er hat Interesse für dich und er hat seinen Plan für dich und geht seinen Weg mit dir. Und das finde ich sehr schön. Jetzt wollen wir sehen, also die Stunde ist natürlich überhaupt nicht ausreichend, jetzt, dass wir alles im 12. Kapitel besehen können, aber wir wollen ein paar grundsätzliche Dinge nochmal besehen. Vielleicht noch ein Wort vorab. Wenn man diese vier Biografien studiert, Abraham, Isaak, Jakob und Josef, dann fällt auf, dass diese vier Männer alle Frauen hatten, die unfruchtbar waren. Es fällt auf, dass sie alle Söhne hatten, die Rivalitäten hatten. Es gibt sehr viele Parallelen in diesen Biografien. Und man kann sehr viel aus dem Familienleben lernen für unsere Familien. Vor allen Dingen aus Jakobs Familienleben. Das war eine Katastrophe schlechthin. Aber man kann ja auch aus schlechten Dingen wieder etwas lernen, dass man es selber nicht so macht. Und hier sieht man jetzt bei Abraham, dass wir bei Abraham ein biblisches Prinzip lernen. Und das ist das Prinzip der Auserwählung. Und das müssen wir uns gut merken. Der erste Schritt immer kommt immer von Gott. Gott geht immer den ersten Schritt. Gott sagt, Abraham, ich berufe dich aus Ur in Chaldäa. Ich gebe dir eine Aufgabe, ich gebe dir eine Verheißung. Gott geht immer den ersten Schritt. Wenn es um meine Erlösung geht, Gott geht den ersten Schritt. Es gibt die Tatsache der Auserwählung, und das ist die Seite Gottes. dass Gott ruft. Gott ist souverän. Gott ist niemand Rechenschaft schuldig. Von Gott geht eine Initiative aus. Und als er gesehen hat, dass wir verloren sind, hat Gott die Initiative ergriffen. Er geht den ersten Schritt. Und erst dann ist der Gehorsam Abrahams gefragt. Und es ist ja die spannende Frage, wird er wirklich das tun, was Gott gesagt hat? Und ich bedauere es zutiefst, dass ihr die Geschichte alle schon kennt. Ich hätte es natürlich viel lieber, ihr hättet noch nie die Geschichte von Abraham gehört. Dann würde euch nochmal diese Ungeheuerlichkeit des vierten Verses deutlich werden. Also das Erste, was wir lernen aus Abraham, ist die Tatsache der Auserwählung. Wir sind auserwählt. Vor Grundlegung der Welt. Kannst du das verstehen? Jetzt habe ich deinen Namen da hinten vergessen. Ja? Simon. Sag bitte nein. Natürlich nicht. Wie kann ich verstehen, dass mich jemand vor Grundlegung der Welt auserwählt? Aber ich muss es auch nicht verstehen. Ich darf es nämlich glauben. Ich weiß, dass Gott mich auserwählt hat. Und ich weiß auf der anderen Seite genauso, dass es meine Verantwortlichkeit ist, ihn anzunehmen und ihm zu gehorchen. Und das bringen wir mit unserem bisschen Hirn nicht zusammen. Und deswegen dürfen wir es glauben. Bei Isaak lernt man das Prinzip der Sohnschaft. Und bei Jakob lernt man das Prinzip der Erziehung in der Schule Gottes. Das sind drei Prinzipien, die uns immer verfolgen in unserem Leben als Christen. Jetzt bekommt Abraham diesen Ruf, gehe aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft, aus deines Vaters Haus in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich weiß nicht, was man euch vermittelt, wenn es darum geht, Christ zu sein. Es gibt ja so verschiedene Strömungen in der Christenheit. Die eine ist so die Kuschelströmung, bei Gott zu sein ist alles ganz nett. Es fühlt man sich wohl, es ist immer warm und passiert hier nichts und es gute Gefühle. Und das ist gefährlich. Was ich hier lerne aus dem Vers 1 ist, dass Christ zu sein, ist eine echte Herausforderung. Und Gott bringt dich an deine Grenzen. Er sagt, geh bitte aus deiner Umgebung heraus. Und das ist nicht angenehm. Und das ist eine Herausforderung. Und das bringt dich an einen Punkt, wo du existenziell gefragt wirst, ob du das wirklich willst. Und das möchte ich dir gerne nochmal sagen, wenn du vielleicht jetzt so zwischen 18 und 28 bist. Ich will dich überhaupt nicht dazu überreden, nicht Christ zu sein. Aber ich will dir reinen Wein einschenken, dass, wenn man Christ wird, bedeutet es, dass du glauben musst. Und dass Gott Dinge von dir verlangt, wo du siehst, das übersteigt meine Möglichkeiten, das kann ich nicht machen. Oder andersherum gesagt, ich habe keine Sicherheit, ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Und wir wissen aus Hebräer 11, dass Abraham aus seinem Land ausgezogen ist, ohne zu wissen, wohin er geht. Das musst du dir mal überlegen. Also ich habe mal im Laufe meines Lebens einen Punkt erlebt, wo ich existenziell an einem Punkt war, wo ich nur auf Gott geworfen war. Das war eine sehr unangenehme Erinnerung, aber nur zu Anfang. Weil ich dachte, dass das nicht geht. Wenn ich jetzt alles aufgebe und verlasse mich vollständig auf Gott, dass mir fehlten die Vorbilder und mir hat ganz vieles gefehlt und ich habe gedacht, das funktioniert nicht, das geht nicht. Und wir können morgen gerne mal in der Jugendstunde darüber reden. Und wenn man dann erlebt, dass Gott Wunder über Wunder tut und dass Gott trägt und dass Gott Dinge organisiert in unserem Leben, die wir nicht gesehen haben und die nicht in unserer Macht standen. Und wenn ich heute sagen darf, dass Gott es gut gemacht hat, dann ist das eine Einladung, wirklich Gott zu vertrauen, existenziell zu vertrauen. Leider leben wir jetzt in einem Land, wo wir selten an so eine Grenze kommen, wo wir existenziell uns auf Gott verlassen müssen. Wir sind so abgesichert. Nach allen Seiten hin. Also Hunger haben wir sowieso nicht gehabt, aber dass man auch mal irgendwo sein Leben so in die Hände Gottes legt, das passiert ziemlich selten. Aber aus Vers 1 lerne ich das. Also Christsein ist eine echte Herausforderung. Aber es ist eben auch eine Chance. Denn Gott ist ja nicht irgendjemand, der jetzt zu Simon sagt, mach das mal bitte. Sondern Gott ist ja jemand, der auch die Macht hat, diese Wege auch für mich zu gehen. Und die Türen zu öffnen und auch Türen zu schließen. Und das, was auch sehr schön ist, ist Vers 2, dass Gott nicht nur herausfordert, sondern dass er auch motiviert. Er sagt nämlich, ich mache dich zu einer großen Nation und ich werde dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Das müssen wir uns dick hinter die Ohren schreiben, dass wir niemals die Aufgaben übernehmen, die Gott eigentlich macht. Und Gott hat gesagt, ich mache deinen Namen groß. Und was machen wir? Wir bringen unser ganzes Leben damit zu, unseren Namen groß zu machen. Und wir fallen regelmäßig auf die Nase. Das können wir ein für alle Mal bleiben lassen. Wir müssen unser Facebook, und damit meine ich Face mit A-I-T-H geschrieben, wir müssen dieses Facebook-Profil nicht pflegen. Wir müssen nicht ständig aller Welt sagen, wie tolle Hechte wir sind, wie groß wir sind, was wir alles gemacht haben, wo wir überall waren. Das muss nicht jeder wissen. Es ist viel besser, wenn wir uns klein machen, wenn wir es Gott überlassen, wenn er das will, dass er unseren Namen groß macht, dann kann er das machen. Aber wir müssen das nicht machen. Es ist sowas von unwichtig, was wir tun, wer wir sind. Ich habe den Eindruck, dass die Lösung vieler Eheprobleme der einfache Ratschlag ist, nimm dich nicht zu wichtig. Könnt ihr mir da folgen? Also wenn wir schon mal so Ehepaare bei uns haben, die so richtig auf 180 sind, ja, und ich höre denen eine ganze Weile zu, dann merke ich, die bestehen alle auf ihr Recht. Und ich mache das jetzt und ich ziehe das durch und ich brauche diesen Freiraum für mich und ich hin und her. Wenn man da mal so die kalte Dusche anstellt und die einfach mal 5 Minuten da drunter stellt und sagt, du, nimm dich doch mal nicht so wichtig. Hat dir noch nie jemand gesagt, dass es in deinem Leben eigentlich gar nicht um dich geht? Es geht um Gott. Es geht nicht um mich. Es geht nicht darum, dass ich groß rauskomme. Es geht noch nicht mal darum, dass ich glücklich werde. Es geht darum, dass Gott zu seiner Ehre kommt. Und in meiner Ehe geht es darum, dass meine Frau glücklich wird. Das ist meine einzige Aufgabe, die ich als Mann habe. Nicht, dass ich zu meinem Recht komme. Da werden wir gleich in Abrahams Leben eine schockierende Lektion bekommen. Da kriegt der Abraham richtig einen Kratzer bei mir und bei dir auch. Wie kann der denn sagen zu seiner Frau, du gehst jetzt und sagst, du bist meine Schwester? Wir wollen das gleich mal lesen, wenn wir schon mal gerade dabei sind. Vers 13. Und dann tut der Abraham sein Herz mal auf und er sagt, sage doch, du seist meine Schwester. Warum? Damit es mir gut geht. Die beiden sitzen beim Tee zusammen, ja, und sie besprechen ihre Zukunft. Und dann sagt der Abraham zu Sarai, weißt du, Sarai, das ganze Ziel meiner Ehe ist eigentlich das, dass es mir gut geht. Hast du das gut verstanden? Und dafür kannst du dich ruhig von dem Pharao vergewaltigen lassen. Das ist jetzt nicht so schlimm, musst du einfach mal durch. Sind wir noch ganz normal? Hast du schon mal in deiner Ehe zu deiner Frau gesagt, weißt du, das Ziel meiner Beziehung mit dir ist, dass es mir gut geht? Vielleicht bist du so viel Kavalier, dass du das nicht sagst, ja? Aber denken tust du das. Und wir machen ja Ehevorbereitungsseminare, das sind so Schocktherapien, ja? Und dann sagen wir den jungen Männern, die irgendwie auf der Balz sind, Freunde, wenn ihr wirklich heiraten wollt, dann muss euch das klar sein, dass das ganze Ziel eurer Ehe darin besteht, euren Ehepartner glücklich zu machen. Und wenn dir das nicht gelingt, dann hast du versagt. Also besucht jetzt mich nicht gleich alle nächste Woche, um zu gucken, wie ich das mache. Also ich würde mal sagen, habe ich auch noch Nachholbedarf? Natürlich. Oder wenn ich mal ganz nett zu meiner Frau bin zu Hause und sagen meine Kinder schon mal zu mir, Papa, musst du am Wochenende wieder Ehevorträge halten? Nein, wir sind nicht perfekt. Aber es hilft schon mal, dass wir ein bisschen runterkommen und dass wir immer nicht denken, wir sind so die Wichtigen. Gott sagt, ich mache deinen Namen groß, das kannst du mir überlassen. Es gibt ja einen Ausschluss in der Bibel. Wir sind ja in der Brüderbewegung so ein bisschen ausschlussversessen. Aber es gibt einen Ausschluss, den können wir ruhig mal ab und zu machen. Und der steht in Römer 3, Vers 27. Wo ist denn der Ruhm? Er ist ausgeschlossen worden. Den sollten wir ausschließen. Es geht nicht darum, dass es hier irgendwie Ruhm gibt. Oder dass wir auch in unsere Gemeinden so organisieren, dass irgendjemand groß rauskommt. Ja? Ich bin immer dafür, dass in Gemeinden noch ein Stuhl da steht, der immer leer bleibt, damit wir immer wissen, da sitzt eigentlich der Herr. Ja? Und das ist die Mitte. Und um den geht es die ganze Zeit. Es ist ein Gotteshaus und es ist kein Menschenhaus. Und wir sind hier nicht zusammen, damit wir uns hier profilieren. Auf keinen Fall. Wenn wir das machen, geht es schief. Sondern wir sind hier, weil wir zu Gott kommen. Wir sind alles Zaungäste. Wir sind alles nur Eingeladene. Und Gott ist die Hauptperson. Und wenn er will, macht er deinen Namen groß. Und genau das sagt er zu Abraham. Ich mache deinen Namen groß. Du musst da nicht für sorgen. Und was ist das schön, dass in 1. Mose 23 dann die Einwohner von Kanaan zu Abraham sagen, du bist ein Fürst Gottes unter uns. Das sagt nicht der Abraham von sich, Freunde, jetzt kommt der Fürst und es gibt mir mal so ein paar Edelbegrabstätten, sondern da sagen die Kanaaniter zu ihm, du bist ein Fürst Gottes unter uns. Wenn wir zu Hause schon mal abends mit den Kindern spielen, also früher, dann habe ich einen Sohn gehabt, der hatte immer die Angewohnheit, der wollte unbedingt immer gerne gewinnen. Und wenn der in das Spielzimmer reinkam, machte der immer die Tür auf und sagte, der Held betritt die Arena. Da haben wir uns immer totgelacht, ja. Der Held betritt die Arena. Aber das hat er ja von irgendjemand gelernt, ja, natürlich von seinem Vater, ja. Der Held betritt die Arena. Das steckt so unausrottbar in uns drinnen. Wir kommen irgendwo hin und wir denken so ganz tief drinnen, wir machen die Tür auf, der Held betritt die Arena. Und Gott sorgt dafür, dass wir auf die Nase fallen, wenn wir so denken. Und es ist viel besser, wenn die anderen zu uns sagen, das ist ein Fürst Gottes unter uns. Das lernen wir aus 1. Mose 12, Vers 2. Dann kommt der Vers 4, dass Abraham wirklich geht. Und ich finde das faszinierend. Und ich finde das, also ich möchte gerne nochmal, dass ihr richtig darüber staunt. Und die Frage ist ja für mich immer gewesen, als Jugendlicher und als Jüngerer, so bis 30, Was ist denn in dem Abraham vor sich gegangen? Was ist das Motiv gewesen, dass Abraham geht? Wir wissen ja wenig über Abraham, ja? Also wir wissen offensichtlich, dass er schon in Ur in Chaldea missioniert hat, denn wir haben ja gelesen in Vers 5, dass sie alle ihre Habe, die sie erworben, und die Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten, dass sie die mitgebracht haben. Das kann ich jetzt nur so verstehen, dass sie schon gewissen Leuten in Haran von Gott erzählt haben. Aber was bringt denn einen Menschen dazu, alles stehen und liegen zu lassen und zu gehen? Wir blenden jetzt mal diese kleine Verzögerung mit seinem Vater da aus in 1. Mose 11. Was ist sein Motiv? Was würde dich dazu bringen, alles stehen und liegen zu lassen und nach Papua-Neuguinea zu gehen? Wie könnte ich dich motivieren? Was müsste ich machen mit dir? Also ich möchte dich natürlich nicht manipulieren, ja? Aber was könnte dich dazu bringen, dass du mal in Bewegung gerätst und das wirklich machst? Und als ich da viele Jahre nachgedacht habe, was ist das Motiv für Abraham gewesen, lese ich doch im Neuen Testament einen Vers. Und manchmal, also ich hoffe, euch geht es auch so, manchmal liest du einen Vers und hast eine unbändige Freude. Weil du denkst, ja, das ist die Antwort, die ich habe überlegt. Und plötzlich sehe ich einen Vers und da steht in Apostelgeschichte 7. Und da hättest du den nie vermutet. Da hält nämlich der Stephanus eine Rede. Und da sagt er im Vers 2, Brüder und Väter, hört, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war. Und das fiel mir wie Schuppen von den Augen und ich wusste, das ist die Antwort. Weißt du, was die Motivation von Abraham war, wirklich zu gehen? Der hatte die Herrlichkeit Gottes gesehen. Ja, jetzt guckt ihr mich so an wie, das ist doch nichts Besonderes. Doch, das ist was Besonderes. Also wenn wir einen Eindruck bekommen von der Größe Gottes und von seiner Herrlichkeit, wenn wir, ich möchte nicht dieses banale Wort jetzt benutzen, begeistert sind von Gott. Aber wenn wir einen Eindruck bekommen von der Größe Gottes, das ist die stärkste Motivation für dich, dass du gehst. Also ich will nicht, dass ihr morgen alle nach Papua-Neuguinea geht, sondern dass wir einfach dahin gehen, wo Gott uns hinhaben will. Und dann ist mir aufgefallen beim Studium der Bibel, dass fast alle Propheten zu Beginn ihres Dienstes eine Begegnung mit Gott hatten. Jesaja, Mose, Josua. Jeder hatte so seine eigene Begegnung mit Gott und jeder hat etwas gesehen von der Größe Gottes. Und das ist heute Abend meine Frage an dich. Hast du schon was gesehen von der Herrlichkeit Gottes, von der Größe Gottes? Mose, der betet in 2. Mose 33, Vers 18, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und das hat Gott nie vergessen. Der hat ihm so ein bisschen seine Herrlichkeit gezeigt, da mit dem unteren Felsenstellen und von hinten und so. Das war ja nicht so wie sich der Mose das vorgestellt hat. Aber 2000 Jahre später, was ist denn dann passiert? Da steht der Mose auf dem Berg der Verklärung und der Herr Jesus in Herrlichkeit. Und der Herr zwinkert dem Mose zu und sagt, Mose, weißt du noch,
dein Gebet damals in 2. Mose 33, Vers 18? Ich erhöre es jetzt. Also das mit den Zwinkern war meine Hinzufügung, ja, aber ich stelle mir das so vor, die waren da auf dem Berg und ich finde das so genial, dass Gott sagt, solche Bitten, solche Gebete, die vergesse ich nicht. Und wenn du heute Abend betest, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen, ich möchte etwas sehen von deiner Größe, dann wird Gott sich dir offenbaren. Er wird dir etwas zeigen in seinem Wort, wo du etwas siehst von seiner Größe. Und das war die Motivation, dass der Abraham geht. Der Gott der Herrlichkeit war Abraham erschienen, als er noch in Mesopotamien war. Und das finde ich so schön. Ich finde, Gott ist ein großer Motivator. Gott motiviert uns die ganze Zeit. Und wir dürfen das auch sein für unsere Kinder, für unsere Mitgeschwister. Sei bitte nicht ein Demotivator. Zieh die Leute bitte nicht runter. Sondern wenn sie eine Begegnung mit dir hatten, müssen die hinterher 14 Tage ohne Benzin fahren. Weil die einfach angesteckt sind von deiner Lebendigkeit, von deiner Fröhlichkeit, von deinem Glauben, von deinem Vertrauen. Der Gott der Herrlichkeit erscheint Abraham in Mesopotamien. Und das führt dazu, in 1. Mose 12, Vers 4, dass er geht. Und das macht ihn wirklich zu einem Helden, zu einem Glaubenshelden. In Hebräer 11, Vers 8 wird Abraham dafür ausgezeichnet. Durch Glauben zog er aus. Und über Glauben werden wir morgen Abend, so Gott will, nochmal reden, weil Glaube ist das zentrale Thema in Kapitel 15. Hier ist das zentrale Thema Gehorsam. Und ich möchte jetzt gerne nochmal einen ganz kleinen Ausflug machen, 4 Minuten zum Thema Gehorsam. Mir ist aufgefallen, dass wir 3-mal eine Erwähnung finden in der Bibel, dass Abraham gehorsam war. Ich will euch die Stellen eben sagen. Das eine ist 1. Mose 22, Vers 18. Nachdem er Isaak geopfert hat, da sagt Gott, darum, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Dann 1. Mose 26, Vers 5, darum, dass Abraham meiner Stimme gehorcht und beobachtet hat, meine Vorschriften, meine Gebote, meine Satzungen, meine Gesetze. Und dann Hebräer 11, Vers 8, habe ich schon erwähnt, da betont der Schreiber des Hebräerbriefes, dass es der Gehorsam von Abraham war. Warum erziehen wir unsere Kinder zum Gehorsam? Wisst ihr, was einfacher ist? Kinder nicht zum Gehorsam zu erziehen, weil man hat sehr viel Stress dabei. Also ich habe jetzt nur 6 Kinder, aber meine Haarmenge lässt ahnen, dass das ja eine verzehrende Arbeit ist. Meine Kinder haben es wirklich leicht gemacht. Aber trotzdem ist es für Eltern immer schwieriger, konsequent zu sein in der Erziehung. Und ich meine mit Gehorsam nicht, dass ich meine Kinder zu Zirkuspferden irgendwie dressiere. Ja, also ich knall mit der Peitsche und sie müssen dann den Armbrust stecken oder so. Das meine ich damit nicht. Aber ich meine damit, dass meine Kinder verstehen, dass sie eine Autorität immer über sich haben und dass sie eine Autorität anerkennen müssen. Das sind Lehrer, das sind Eltern, das ist die Regierung, das ist, wenn sie mal ein eigenes Geschäft haben, das Finanzamt. Also wir haben immer eine Autorität über uns. Und es ist ja nicht von ungefähr, dass Gott jetzt im Neuen Testament sagt, wir sollen unsere Kinder zum Gehorsam erziehen. Warum denn? Weil das für mich als Vater so eine tiefe Befriedigung ist, wenn meine Kinder gehorchen? Natürlich nicht. Sondern Gott weiß genau, dass meine Kinder größer werden. Meine Kinder werden mein Haus verlassen. Das machen sie jetzt am laufenden Band. Und ich verabschiede einen nach dem anderen. Und dann unterstehen sie anderen Autoritäten und dann müssen sie in ihrem Leben als erwachsene Menschen wieder gehorsam sein. Also wenn meine Söhne mein Haus verlassen, unterstehen sie der Autorität Christi, nach 1. Korinther 11. Wenn meine Tochter heiratet, dann sage ich ihr, ich gebe jetzt die ganze Verantwortung ab. Auf Wiedersehen. Du wirst jetzt der Autorität deines Mannes unterstellt. Sie muss das lernen und sie muss es auch akzeptieren. Also es gibt niemand, der hier in dem Raum sitzt, der nicht unter einer Autorität steht. Und wir haben große Mühe, dann diesen Autoritäten zu gehorchen. Und deswegen ist es gut, wenn wir diesem Wort Gehorsam mal wieder einen positiven Beigeschmack geben und sagen, wir müssen einfach helfen, dass Kinder lernen, eine Autorität über sich anzuerkennen. Und wir kennen alle Kinder, die das nicht lernen und die dann in ihrem Leben eine ganz große Mühe haben, überhaupt in ihrem Leben zurechtzukommen. Und da finde ich wieder die Bibel so weise. Wart ihr schon mal auf dem Jugendamt? Habt ihr schon mal im Kinderheim gearbeitet? Wart ihr mal mit Kindern zusammen, die verzogen sind, wo wirklich die Schuld bei den Eltern liegt und nicht so sehr bei den Kindern? Die haben so eine Mühe, im Leben zurechtzukommen. Und man muss bei vielen befürchten, dass sie in ihrem Leben richtig scheitern. Einfach, weil sie nicht das Privileg hatten, nach biblischen Prinzipien erzogen worden zu sein. Und das lässt mich wieder zu meinem Lieblingsthema. Ich habe viele Lieblingsthemen, aber eins, was mich wirklich fasziniert ist, ist, dass die Bibel ein Lebensbuch ist. Wir erfahren aus der Bibel, wie wir leben sollen. In jedem Bereich. Wie wir mit Geld umgehen sollen, wie wir mit Sexualität umgehen sollen, wie wir mit unserer Ehe umgehen sollen, wie ich mit meinen Mitgeschwistern umgehen soll, wie ich mit meiner freien Zeit umgehen soll. Ich erfahre alles in der Bibel. Und es ist so gut, was Gott uns sagt. Und immer wenn wir es nicht beachten, scheitern wir. Wenn ein Volk es nicht beachtet, es scheitert. Das ist die einfache Antwort. Und Abraham, er hört auf Gott und er geht. Und welcher Mensch ist in der Bibel so gesegnet worden wie Abraham? Gott hat das alles wahrgemacht. Gott hat den Gehorsam von Abraham belohnt. Er ist wirklich ein Segen geworden. Und er wusste weder, wohin er zieht, und er wusste auch nicht, wie das mit seinen Nachkommen gehen soll. Bis er schließlich 100 war und wo er als Mensch gesagt hat, das geht nicht mehr, wir können keine Kinder mehr kriegen, es geht nicht. Da ist Eliezer, mein Knecht. Wir werden da morgen drauf kommen. Dann nimmt er Lot, das wäre noch ein Extra-Thema. Lot wird dadurch gekennzeichnet, dass er mitgeht. Der ist wie so ein linker Abspringer bei der Müllabfuhr. Ja? Der hängt sich hinten noch mit dran. Und aus dem Neuen Testament erfahren wir, dass er ein Christ ist. Und die Frage an dich ist jetzt sowieso, willst du wie Abraham leben oder willst du wie Lot leben? Also Lot hat ein erbärmliches Leben geführt. Der ist gerade so in den Himmel gekommen, ja, mit dem letzten Zug. Aber das ganze Leben hat keine Frucht gebracht, keine Freude gehabt. Es war eine einzige Qual. Nur mal nebenbei. Dann kommt der Abraham nach der Terebinte Mores, die Kanaaniter waren im Land, und der Herr erscheint dem Abraham und sagt diese Verheißung, die er bis da noch nicht gesagt hat, nämlich, deinen Nachkommen werde ich dieses Land geben. Und wir wissen, dass der Abraham Zeit seines Lebens dieses Land nicht in Besitz genommen hat. Was lernen wir von Abraham? Warten. Und ich glaube, dass Warten eine ganz schwierige Lektion für uns ist. Wenn Dinge nicht so passieren, wie wir das gerne wollen, wo Jahr um Jahr vergeht und wir beten für eine Sache und wir müssen warten. Das finde ich extrem schwierig. Abraham hatte kein Problem damit zu warten. Und als der Lot kommt und sagt, pass mal auf, hier mit den Herden, da gibt es Stress und ich brauche Weide und so, Tochter, bitte, wähle doch. Was hat Abraham, was strahlt der für eine Souveränität aus? Und als dann der Lot sich die fette Weide nimmt, dann sagt Gott zu ihm, in Vers 14, Kapitel 13, Vers 14, hebe doch deine Augen auf und schaue von dem Ort, wo du bist, gegen Norden und gegen Süden und gegen Osten und gegen Westen. Welche Himmelsrichtung hat er vergessen? Oben. Nee, Süden war dabei. Habe ich nicht vorgelesen? Gegen Norden, gegen Süden, gegen Osten, gegen Westen. Nichts vergessen. Es war alles dabei. Also Gott sagt zu Abraham, schau dich um. Du kannst hingucken, wo du willst. Alles dein Land. Dass der Lot in seiner Verbohrtheit da unten die Weide unbedingt haben will, lasse ihm. Das Land gehört sowieso dir. Eine Gelassenheit. Wenn jemand sich mit dir streitet oder so, lass ihn einfach, gib ihm. Streite dich nicht. Irgendwann kommt der Moment, dann nimmt Gott dich beiseite und sagt, ich gebe dir sowieso alles. Hör doch auf, dich mit deinem Nachbarn zu streiten, da wegen den 3 Quadratmetern. Das ist es nicht wert. Ich gebe dir sowieso alles. Abraham ist völlig souverän. Er bekommt das Land. Und dann baut er Gott einen Altar. Und da möchte ich gerne eine Anwendung machen für uns. Wir brauchen einen Altar. Wir brauchen in unserem Leben einen Ort. Das ist jetzt kein geografischer Ort. Aber du brauchst einen Ort, wo du mit Gott Gemeinschaft hast. Neben der Gemeinde. Ich glaube, dass das was ganz Besonderes ist. Und ich schätze sehr Gemeinde. Ich bin sehr dafür, dass die Gemeinde einen hohen Wert auch in unserem ganz normalen Leben spielt, bis hin zum Zeitfond, den wir dafür einplanen. Aber wir brauchen unseren Altar. Wir brauchen einen Ort der Begegnung, ob das deine stille Zeit früh ist, ob das abends ist, wann auch immer. Du kannst ohne nicht leben. Und das Schöne ist, dass der Abraham ja nicht einen Altar baut, um was von Gott zu kriegen, sondern um Gott etwas zu geben. Und das ist ja der große Unterschied. Ich glaube manchmal, dass heute viele eine Gemeinde verwechseln mit Rewe. Ja? Ich gehe dahin und ich zahle schließlich und dann will ich auch das kriegen, was ich da haben will. Ich komme mir manchmal vor, als würden Leute zu Konsumenten sein. Ja? Es darf nicht ziehen, die Musik muss so sein und ich muss ordentlich bedient werden. Und das ist ein grundsätzlicher Irrtum. Ein grundsätzlicher Irrtum. Wir sind hier, um Gott etwas zu bringen. Wir haben einen Altar. Und draußen, selbst in frommen neuen Kirchen, ja, kriegt Gott keine Ehre. Wenn Gott hier auf der Erde irgendwo etwas bekommen soll, was ihm gebührt, was er verdient hat, dann in der Gemeinde. Also die Gemeinde ist für Gott, sie ist nicht für uns. Dass wir schon mal davon profitieren und dass wir auch vieles lernen und dass vieles nett ist, ist ein sehr angenehmes Nebenprodukt, ja. Aber sie ist für Gott, es ist Gottes Haus. Und er baut einen Altar. Und da möchte ich gerne euch aufmerksam machen auf einen Vers in 1. Mose 35, der mir auch immer viel Freude macht. In Vers 7, da steht nämlich, dass der Jakob auch einen Altar gebaut hat. Und den nennt er El-Bethel. Der Jakob hat ja viel erlebt in Bethel und Bethel heißt ja Haus Gottes. Aber als er dann in 1. Mose 35 in seinem Leben aufräumt und die ganzen Götter rausschmeißt und sein LAN-Kabel durchschneidet, also irgendwie Ordnung macht und Dinge abschafft, die er nicht beherrscht, und als er endlich losgehen will, dann sagt er, ich baue jetzt einen Altar und den nenne ich nicht Bethel, sondern den nenne ich El-Bethel. Und das bedeutet, das ist der Gott des Hauses Gottes. Und ich habe den Eindruck, der Jakob hat begriffen, es geht mir nicht um die Hülle. Ja? Ich gehe nicht dahin, weil die Gemeinde so cool ist oder weil das so meine Blutgruppe ist da. Sondern ich gehe dahin, weil es um den Gott des Hauses Gottes geht. Es geht um den Inhalt, es geht nicht um die Hülle. Habt ihr schon mal was gehört von Theo Lehmann, dem DDR-Prediger da? Das ist so ein Sachse, der ist ziemlich originell und der hat zu DDR-Zeiten vor vollen Kirchen gepredigt. Und er hat immer den Leuten reinen Wein eingeschenkt. Und er hat mal gesagt, wenn ihr denkt, ihr werdet Christen, weil ihr hier in der Kirche sitzt, dann habt ihr euch geirrt. Dann könnt ihr euch genauso euer Bett 4 Wochen in die Garage stellen und denken, ihr werdet ein Auto. Und man musste mal hoffen, sie begreifen das. Ja? Er sagt, du kannst nicht in der Garage schlafen und denken, du wirst ein Auto. Und du kannst dich nicht in die Kirche setzen und denken, du wirst ein Christ. Davon wirst du kein Christ, sagt er. Das ist die Hülle. Was ihr braucht, ist eine Begegnung mit dem Gott des Hauses Gottes. Und das hat der Jakob verstanden. Und dann baut er einen Altar. Und dann konnte der auch sagen, jetzt habe ich Gott gesehen. Ich nenne den Altar El-Bethel. Und da hat er von seinem Großvater Abraham viel gelernt, weil er der Abraham durch Altäre gekennzeichnet wird. Der Isaak wird durch Brunnen gekennzeichnet. Und der Jakob wird durch Denkmäler gekennzeichnet. Alle hatten so ihre Spezialitäten. Und da baut er einen Altar zwischen Bethel und Ai. Bethel heißt Haus Gottes, Ai heißt Trümmerhaufen. Da bauen wir übrigens auch unsere Gemeinden, ja? Auf der einen Seite haben wir das biblische Vorbild und auf der anderen Seite haben wir einen Trümmerhaufen, die Christenheit, wo wir ein Teil von sind, die einen erbärmlichen Eindruck macht in Deutschland, sodass man Gott auch gut verstehen kann, wenn er sagt, also es ist jetzt genug. Ihr habt mich genug verunehrt. Ich meine jetzt nicht hier diese Gemeinde, sondern ich meine alle Menschen in Deutschland, die den Namen Christen führen. Und wir sind ein Teil der Christenheit. Und die ist in einem erbärmlichen Zustand. Ich habe die Woche noch gelesen, dass der Chef von der EKD in Deutschland gesagt hat, dass er sich das verbietet, dass wir immer noch über Missionen reden an Leuten, die aus dem Islam kommen. Wir wollen die nicht missionieren. Die haben so viele Probleme. Die sollen ruhig ihren Gott behalten. Ist schon okay. Wir sind wahnsinnig geworden, ja? Wir haben alles aufgegeben.
Und ich bin hier nicht da, um zu kritisieren, sondern um einzuladen, dass wir nur eine Überlebenschance haben, nur eine geistliche Überlebenschance als Christen, wenn wir das ganze Wort Gottes wieder ernst nehmen und in keinem Punkt zurückgehen, in keinem Punkt. Und dann uns von Gott noch die Gnade schenken lassen, dass wir das freudig und fröhlich kolportieren. Nicht so verbissen, aber dass wir sagen, nein, ich glaube nach wie vor, dass mein Glaube an den Herrn Jesus Christus der einzige Weg zu Gott ist und dass alle anderen Religionen ein Irrweg sind. Das glaube ich zutiefst. Den Mut sollten wir schon haben. Und damit werden wir ja täglich konfrontiert, dass wir auf der einen Seite den Trümmerhaufen sehen. Vielleicht siehst du auch den Trümmerhaufen in deinem eigenen Herzen oder deiner eigenen Gemeinde oder was auch immer. Aber auf der anderen Seite hast du eben Bethel. Und das ist so gut. Du kannst immer jeden Tag zu dem El Bethel gehen, zu diesem Gott gehen. Du kannst die Bibel aufschlagen und du kannst immer mal nachgucken, wie es richtig ist, wie es dann wirklich ist, wie es gut ist. Das finde ich sehr beruhigend. Jetzt sind wir 3:09. Ich habe schon gesagt, dass Abraham jetzt einen Fehler macht. Und dieser Fehler ist in seiner Ehe. Und das finde ich erschütternd. Und Gott hat viel Raum dafür gelassen, um diese Geschichte aufzuschreiben, nachdem der Abraham so einen Sieg erringt, indem er genau das tut, was Gott von ihm will. Er zieht wirklich aus. Eine heroische Tat mit seinem ganzen Hausstand. Er legt die 2000 Kilometer zurück. Er kommt dort an. Er baut einen Altar. Es ist zu schön, um wahr zu sein. Und dann holt uns das Leben ein. Geht dir das auch schon mal so? Du hast so geistlich mal einen Sieg errungen. Es ist gut gegangen. Du hast Freude gehabt. Du hast gedacht, du könntest die ganze Welt einreißen. Und auf einmal scheiterst du jämmerlich. Und Gott möchte, dass wir daraus lernen. Und das, was er uns zeigt in den Versen 9 bis 20, ist eine Eigenschaft, die wir in unseren Herzen haben, die 90% aller Probleme verursacht, die wir heute unter uns Christen haben. Und das ist Egoismus. Wir sind noch nicht vom Thron gegangen, sondern wir stehen da, wir sind wichtig, wir haben unsere Ansprüche. Und der Abraham sagt, weißt du was, es gibt zwei Dinge, die mir ganz wichtig sind. Es muss mir gut gehen und ich möchte gerne am Leben bleiben. Habt ihr gehört von diesem Ereignis in Amerika vor einigen Jahren? Da war so ein Amoklauf auch und da war ein älteres Ehepaar. Die hatten an sich mit der Sache nichts zu tun, aber die sind irgendwie den Leuten in die Quere gekommen. Und jetzt sieht der Mann, wie dieser Amokschütze auf seine Frau zielt. Und wisst ihr, was er gemacht hat, ja? Habt ihr die Geschichte mal gelesen irgendwo oder so? Also er wirft sich vor seine Frau, er wird erschossen, seine Frau überlebt. So geht die Geschichte aus. Und das versuche ich schon mal nachzuspielen, wenn wir Ehevorbereitungsseminare haben. Ich sage, stell dir vor, folgende Situation. Und die Frage ist jetzt bei mir, welches Bein zuckt bei dir zuerst, wenn der anlegt? Ist es das Bein, dass du dich in Sicherheit bringst und verschwindest schnell hinter der Mauer? Oder ist es das andere Bein, was dazu führt, dass du dich vor deine Frau schmeißt? Du hast keine Zeit nachzudenken, das ist ein Reflex. Wenn der kommt, machst du irgendwas. Entweder du rettest deine Haut oder du schmeißt dich vor deine Frau. Das könnt ihr euch ja mal heute Abend in Ruhe überlegen, was ihr machen würdet. Aber bleibt in Frieden dabei. Was würden wir machen? Was steckt denn in uns? Und ich finde das sehr, sehr beeindruckend, dass der Mann hat einen Bruchteil einer Sekunde überlegt, sondern auf keinen Fall meine Frau. Denn lieber ich und schmeißt sich davor. Ich kann euch heute auch nicht sagen, wo ich mich hinschmeißen würde. Der Abraham, der war ganz relaxed. Der sagt, also ich auf keinen Fall. Lieber du. Und das ist doch ziemlich blöd, oder? Der Egoismus, der ist so in uns verwurzelt, der ist so eingepflanzt, dass ich den Eindruck habe, das ist das Letzte, was uns noch verlässt. Dass wir an uns denken, dass wir wichtig sind, dass wir Bedeutung haben wollen, dass es uns gut geht. Und wir wissen ganz genau, wenn wir das bis zum Exzess treiben, wir werden nicht glücklich. Gott hat uns gemacht. Gott hat uns auch mental gemacht. Er weiß genau, wie wir funktionieren. Er weiß, wie unser Körper funktioniert. Er weiß, wie meine Seele funktioniert. Er weiß, wie mein Geist funktioniert. Er weiß alles. Und er gibt mir jetzt den Ratschlag, ich soll zuerst an den anderen denken. Ich soll nicht an mich denken. Macht er das jetzt, um mich zu ärgern? Nein. Es passiert nämlich Folgendes. Wenn du das machst, dass du zuerst an den anderen denkst, geht es dir selbst auch gut. Das ist ja das Abfallprodukt dabei. Denkst du aber zuerst an dich, geht es dem anderen schlecht und dir geht es auch schlecht. Das ist der Punkt. Deswegen ist es töricht. Und wenn du heute in die Welt rausguckst und die Leute, du brauchst nur die Titelzeilen lesen von irgendwelchen Promis oder so. Jeder sucht das Seine. Jeder. Und der Apostel Paulus, der kritisiert das nochmal später in seinem Brief, als er an Gläubige schreibt. Ich bin traurig darüber, dass jeder nur für das Seine bedacht ist und nicht für das des anderen. Warum tun wir uns so schwer damit, an den anderen zu denken? Zuerst an den anderen. Wenn ihr hier anfangen würdet in Herford am nächsten Sonntag und ihr geht alle aufeinander zu, wie geht es dir? Hast du Probleme gehabt? Das ist ja nicht auszuhalten dann, ja? Dann ist jeder nur noch für den anderen besorgt. Das ist dann wie ein Stück Himmel. Aber wenn jeder auf seinem Recht besteht hier, dann ist das wie die Hölle. Das wollen wir echt von Abraham lernen. Er hatte eine Frau, die schön war. Das ist nicht verkehrt. Aber man muss dann damit leben, dass man dann Probleme bekommt, wenn man eine schöne Frau hat. Und der Abraham sagt dann, ja Mensch, jetzt habe ich ja ein Problem, jetzt habe ich eine schöne Frau, aber man will die mir wegnehmen. Und dann machen sie einen Deal. Und das Problem ist, dass der Isaak das von seinem Vater auch gelernt hat. Das ist euch schon aufgefallen, ja, dass er genau dasselbe macht. Kinder heißen ja auf Rumänisch Kopie. Ja? Also ich erzähle meinen Kindern was und ich lebe ihnen was vor. Was machen sie? Nicht das, was ich ihnen erzählt habe. Sie machen das, was sie gesehen haben bei mir. Genau das machen sie. Und genau das macht Isaak bei Abraham. Auch er verrät seine Frau. Und das wird, die Geschichte geht peinlich aus. Der Pharao lässt den Abraham dann antanzen. Er hält ihm eine Reformante. Er sagt, was ist denn mit dir los? Warum hast du mir das nicht gesagt? Bitte nimm deine Frau. Hier hast du noch eine Eskorte, die bringt euch weg. Lasst euch bitte nicht wieder blicken. Nicht mit solchen Spielchen. Die ganze Situation ist extrem peinlich. Für Abraham war es nicht möglich, dort in Ägypten noch einen evangelistischen Einsatz zu veranstalten. Das war vorbei. Da konnte er kein Zeugnis sein für seinen Herrn. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir das vielleicht ein klein bisschen lernen, dass es in unseren Beziehungen nicht darum geht, dass es uns gut geht. Es geht nicht darum. Auch wenn dir das die ganze Welt einredet, wenn das jede Zeitschrift dir mitteilt, jeder Spiegel-Online-Kommentar dir weismachen will, du musst glücklich werden. Du musst zu deinem Recht kommen. Was die anderen schaffen und wollen, ist egal. Du musst es schaffen. Wisst ihr was? Ich habe in der Beziehung sehr viel von meiner Frau gelernt. Wenn sie, also ich war 27 und sie war 19, wo wir geheiratet haben. Die ist 8 Jahre jünger als ich. Wir haben dann, nachdem wir ein Jahr verheiratet waren, unsere Kinder bekommen. In schöner, regelmäßiger Reihenfolge. Wenn sie in dieser Zeit gesagt hätte, weißt du was, Klaus, ich möchte auch mal zu meinem Recht kommen als Frau, dann wären heute meine Kinder nicht das, was Gott aus ihnen gemacht hat. Sie hat in den ersten 10 Jahren eigentlich auf fast alles verzichtet, wo sie ein Anrecht gehabt hätte. Ich habe sie einfach nur bewundert. Und die Tatsache, dass sie so viel gegeben hat, hat dazu geführt, dass sie jetzt sehr, sehr viel zurückbekommt. Und das finde ich auch sehr fair von Gott, dass er das so macht. Aber ich habe das sehr bewundert und ich durfte da ganz viel lernen von meiner Frau. Dass wir uns nicht so wichtig nehmen, sondern wenn Gott uns Menschen an die Seite stellt, denen wir eine Hilfe sein können, dann sei doch einfach für die anderen da. Und wenn du heute Abend nach Hause gehst und kannst heute Abend nicht einschlafen, dann überleg doch einfach mal, wem könntest du mit einem sehr geringen Aufwand eine Freude machen? Wen könntest du motivieren? Fällt dir jemand ein, dem du eine SMS schicken kannst mit einem Bibelvers? Den du vielleicht 5 Minuten anrufst? Dem du vielleicht Blumen schickst? Es gibt so viele Sachen, die sind so billig. Also man kann auch teure Blumen schicken, ja, aber man kann auch billige kaufen. Also du kannst, es ist ja gar nicht mit Geld auszudrücken. Es geht einfach nur darum, dass wir unser Denken ändern, dass unser Denken sich ändert. Und dass wir nicht so schrecklich denken wie Abraham. der mit seiner Frau spricht und der zu seiner Frau sagt, ich möchte gerne, dass es mir gut geht. Das wollen wir als zweites aus diesem Kapitel lernen. Aber das soll nicht diesen Abend bestimmen. Ich möchte einfach gern damit schließen, dass wir doch von Abraham in erster Linie lernen, eine Begegnung mit dem Gott der Herrlichkeit zu haben. Wir leben davon. Das ist das, was uns Kraft gibt. Es gibt einen sehr schönen Vers in 2. Korinther 3, Vers 18. Den möchte ich noch zum Schluss lesen. Ich lerne den zwar ständig auswendig, aber wenn ich ihn dann zitieren soll, dann geht es immer daneben. Wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden verwandelt nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als durch den Herrn den Geist. Das ist faszinierend. Das ist ein Lebenskonzept. Wenn du die Herrlichkeit des Herrn anschaust, wirst du verwandelt. Du wirst ein anderer Mensch. Aber eben auch nur dann.